Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im Buch der Offenbarung befassen wir uns zurzeit mit dem Kapitel 6. Dort wollen wir nun gleich wieder anknüpfen und starten bei Vers 9. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Das Buch der Offenbarung ist im Grunde genommen eine einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Dabei erfahren wir, was hinter den Ereignissen unserer Welt steckt. Sicher, wir erfahren dort nicht jedes Detail, aber die großen Linien werden uns deutlich vor Augen geführt. Vor allem wird eine bange Frage im Buch der Offenbarung beantwortet. Diese Frage lautet: Wie kann es sein, nach dem aufopfernden Tod von Jesus am Kreuz, in dem sich die Liebe Gottes so sehr gezeigt hat, dass seitdem immer noch Kriege, Hungersnöte und unsägliches Leid unsere Welt heimsuchen? Hat der geopferte Gottessohn letztlich doch verloren? Haben die Mächte des Bösen nun endgültig triumphiert? Fragen sind das, die sich viele Christen am Ende des ersten Jahrhunderts stellten. Denn viele von ihnen wurden verfolgt, enteignet, eingesperrt, gefoltert oder sogar getötet. Der im römischen Weltreich aufkommende Kaiserkult war eine riesige Herausforderung. Immer offensiver forderten die Cäsaren in Rom, dass jeder Einwohner ihres Riesenreiches sie als Gott anerkannte. Eine Forderung, der Christen unmöglich nachkommen konnten. Denn für sie galt, Jesus Christus herrscht über alle Machthaber der Erde. Ihn beteten seine Nachfolger an und den Vater im Himmel. Aber einen Menschen als Gott zu verehren, das war einfach unmöglich. So zeigt der auferstandene Jesus seinem alten Freund und Weggefährten Johannes, was sich hinter den Kulissen all dieser Bedrohungen abspielt, in der für uns unsichtbaren Welt Gottes. In Visionen lässt Jesus den Johannes hineinschauen in den Himmel, den Ort der Gegenwart Gottes. Und dort wird klar, Gott ist der Allmächtige, er regiert mit unfassbarer Macht. Niemand wird ihn jemals von seinem Thron stoßen können. Und der Allmächtige überträgt seinem Sohn Jesus alle Macht, um die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Dabei tritt Jesus als Lamm auf, als geschlachtetes Lamm, was auf seinen Opfertod am Kreuz hinweist. Und gerade weil Jesus sich geopfert hat, ist er würdig, die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Nicht die Gewaltherrscher sind es, die das Blut anderer vergossen haben, sondern der Gottessohn, der sein eigenes Blut vergossen hat. Bei dieser Machtübernahme durch Jesus steht in der Offenbarung ein Buch im Brennpunkt der Visionen. Das ist innen und außen beschrieben und siebenfach versiegelt. Dieses Buch empfängt Jesus aus der Hand des Allmächtigen. Für einen Menschen der Antike ein völlig einleuchtender Vorgang. Wurden doch Herrscher damals üblicherweise mit einer solchen versiegelten Urkunde als neue Machthaber eingesetzt? Die Bedeutung ist klar. Der allmächtige Vater setzt Jesus ein zum Herrscher über Himmel und Erde. Er regiert unangefochten. Jesus hat alles im Griff. Das Böse, das sich in der Welt regt und sich zuweilen Bahn bricht, das rührt daher, dass der Gekreuzigte nicht überall in der Welt willkommen ist. Manche Menschen lieben die Finsternis des Bösen mehr als das Licht der Liebe Gottes. Seit Jesus die Herrschaft Gottes öffentlich ausgerufen hat, sieht sich der Böse samt seiner Helfershelfer zum Kampf herausgefordert, zum Kampf gegen Jesus, den Retter, den Gott geschickt hat und handeln lässt. Das veranschaulicht Jesus in den Visionen der Offenbarung damit, dass er die ersten vier Siegel des empfangenen Buches öffnet. Bei jedem Siegel wird ein Reiter auf den Plan gerufen, der Antichristus und sein Gefolge. Sehr deutlich ist aber, Jesus hält die Zügel in der Hand, niemand sonst. Auch der Antichrist und seine Schergen können erst auf der Bildfläche erscheinen, als Jesus das jeweilige Siegel öffnet. Man könnte sagen, alles Gegenchristliche liegt an der Leine des Lammes. Alles Böse und Widergöttliche, das sich in unserer Welt zeigt, steht doch unter der Oberherrschaft von Jesus. Alles Unheil kann nicht weiter, als Jesus das dem Bösen zugesteht. Und eines Tages wird alles Böse endgültig ausgelöscht werden. Damit kommen wir zu dem fünften Siegel, das Jesus öffnet. Die Siegel des Buches veranschaulichen in der Vision, wie Jesus schrittweise die Geschichte unserer Welt ihrem Ende entgegenführt. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 6, in den Versen 9 bis 11, hören wir über dieses fünfte Siegel Folgendes. Und als das Lamm, gemeint ist Jesus, das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, »Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?« Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Die Abfolge der Ereignisse in der Vision von den sieben Siegeln ist die gleiche wie in den endzeitlichen Reden von Jesus in den Evangelien. Nach Kriegen, Hungersnöten und tödlichen Seuchen kommt Jesus jetzt darauf zu sprechen, dass seine Leute verfolgt werden. Und so, wie Jesus es seinen Nachfolgern bereits vor seiner Kreuzigung angekündigt hatte, geschah es auch. Die Verfolgungen begannen bereits kurz nach seiner Himmelfahrt. In den Berichten des griechischen Arztes Lukas über das Wirken der Apostel hören wir davon. Johannes, dem Jesus den Inhalt der Offenbarung zeigt, dieser Johannes ist einer der ersten, die im Gefängnis landen. Es geht in der Vision des fünften Siegels also nicht nur um etwas Zukünftiges, sondern um das Dilemma, dass die Anhänger des höchsten Herrn über Himmel und Erde überhaupt verfolgt werden. Von der Himmelfahrt an und bis zum Ende dieser Welt. Darauf antwortet Jesus hier. In den Endzeitreden Jesu, die wir in den Evangelien finden, konzentriert sich der Gottessohn auf die irdische und äußere Seite der Christenverfolgungen, auf die Verhöre, den Verrat durch engste Angehörige, den Hass und die Ermordungen. Hier jedoch, in den Versen 9 bis 11, liegt der Schwerpunkt woanders. Die Ermordung der verfolgten Jesusleute findet sich auch hier, und zwar in der Vision des fünften Siegels. Doch nun werden die Folgen, die sich daraus ergeben, aus der Perspektive Gottes geschildert. Wie kommt das denn bei ihm an, wenn seine Geliebten hingeschlachtet werden, wie es in Vers 9 wörtlich heißt? Nimmt er das überhaupt zur Kenntnis? Und wenn ja, was tut er dagegen? Oder haben die Christen doch aufs falsche Pferd gesetzt, als sie zum Glauben an Jesus kamen? Jesus offenbart mit der fünften Siegelvision, was hinter den Kulissen unserer sichtbaren Welt geschieht, was sich in der Welt Gottes abspielt, wenn seine geliebten Töchter und Söhne verfolgt, misshandelt und gewaltsam getötet werden. Als Jesus das fünfte Siegel öffnet, sieht Johannes unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. So Vers 9 nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Erschien der Ort der Gegenwart Gottes bisher vielleicht mehr als ein Thronsaal, so muss es dennoch nicht verwundern, dass Johannes hier nun einen Altar sieht. Zum einen konnte die Bundeslade im Alten Testament durchaus als eine Art Thron Gottes verstanden werden. Denn von dort, von der Deckplatte der Bundeslade aus, dem Ort zwischen den beiden Cherubim, die figürlich darauf angebracht waren, von diesem Ort aus wollte Gott dem Mose begegnen. Zudem war die Bundeslade der zentrale Gegenstand in der Stiftshütte, dem mobilen Vorläufer des Tempels. Und zu deren Inventar zählte auch ein Räucheraltar aus Gold, der direkt vor der Bundeslade stand. Dazu kam ein großer Altar im Vorhof für die Brandopfer. Gott wollte also in der Stiftshütte und im späteren Tempel an der Bundeslade in gewisser Weise gegenwärtig sein. So wird nun auch in der Offenbarung das Bild vom Thron Gottes mit dem des Tempels Gottes verbunden. Dazu kommt schließlich noch folgende Beobachtung. Die vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten und Millionen von Engeln beten den allmächtigen Gott an. Und das Lamm, Jesus Christus. Das ist Gottesdienst im himmlischen Thronsaal. Daher verwundert es wenig, dass Johannes hier in Vers 9 nun auch einen Altar erblickt. Was erblickt Johannes, wenn er in Vers 9 schreibt, »Ich sah unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihrer Zeugnisse willen.« Einleuchtend erscheint mir folgende Deutung. Johannes sieht wohl die Seelen der gewaltsam getöteten Christen nicht in irgendeiner konkreten Gestalt. Als frommer Israelit hatte er wohl den Brandopferaltar vor dem Tempeleingang noch sehr eindrücklich vor Augen. Und von dem hören wir in der Bibel, der Priester soll mit seinem Finger etwas vom Blut dieses Opfers nehmen, auf die Hörner des Brandopferaltars tun und das ganze Blut am Sockel des Altars ausgießen. Das war der übliche Vorgang beim Sündopfer. Daher erscheint es gut vorstellbar, dass Johannes in Vers 9 am Fuß des Altars das vergossene Blut seiner Mitchristen erblickt. Und weil das Blut, nach Gottes Aussage, die Seele des Lebewesens verkörpert, spricht Johannes direkt von den Seelen der getöteten Jesus-Nachfolger, als er ihr vergossenes Blut am Altar sieht. Dabei stirbt ja ein Opfertier auf dem Altar unschuldig. So auch hier diejenigen, die um ihres Glaubens willen und um Gottes willen getötet wurden. Ihr Tod ist schreiendes Unrecht. Ja, es ist sogar der Gipfel allen Unrechts, wenn die Nachfolger des Friedensfürsten umgebracht werden. Wird Gott darauf reagieren? Manche Bibelausleger meinen, hier ginge es um den gewaltsamen Tod von Gottes Nachfolgern, die zur Zeit des Alten Testaments umgebracht wurden. Ihr Argument? In Vers 9 sei lediglich davon die Rede, dass die Getöteten um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen ermordet worden seien. Es fehle hier der Hinweis auf Jesus. Doch in der Offenbarung wird das treue Bezeugen, an Jesus zu glauben, neunmal genannt, und zwar mit und ohne den Zusatz des Namens Jesu. Besonders deutlich ist dabei Kapitel 12, Vers 11. Dort ist eindeutig von Christen die Rede, die sich durch den Tod von Jesus letztlich als Sieger erwiesen haben. Und im Anschluss daran heißt es, dass sie ihren Glauben treu bezeugen, ohne den ausdrücklichen Hinweis auf den Namen Jesus. Wir können wohl davon ausgehen, hören wir in der Offenbarung davon, dass jemand treu seinen Glauben bezeugt, dann geht es immer um den Glauben an Jesus. Das Wort für Zeugnis in Vers 9 lautet im Griechischen übrigens Martyria. Davon ist der Begriff Märtyrer abgeleitet, der auch in unsere Sprache übernommen wurde. Johannes schreibt, dass er das Blut, die Seelen derer am Altar sieht, die um Jesu willen umgebracht wurden. Der Altar verkörpert hier natürlich eine besondere Nähe zu Gott. Die Botschaft dieser Vision lautet also, die ermordeten Christen sind keineswegs verloren oder vergessen. Im Gegenteil, wegen ihres Glaubens an Jesus starben sie unschuldig, wie das Opfertier auf dem Altar unschuldig starb. Und so sind die Märtyrer nach ihrem gewaltsamen Tod Gott ganz nah. Sie starben gleichsam am Altar Gottes und damit in seiner unmittelbaren Nähe. Auch der Tod hat sie nicht von ihrem Herrn getrennt. Das sieht Johannes in Vers 9. Und dann heißt es in Vers 10, sie riefen mit lauter Stimme. Schon am Anfang der Bibel heißt es, das Blut gewaltsam Ermordeter schreit zu Gott. Und später, das Schreien der Gerechten, derer, die an Jesus glauben, wird von Gott gehört. Ihr Schreien hat damit direkten Einfluss auf die Geschehnisse der Endzeit. In der Offenbarung geht es übrigens fortwährend ziemlich laut zu. Immer wieder ist von lauten Stimmen die Rede. Von Stimmen wie die eines Löwen, einer Trompete, eines Wasserfalls, voller Engel und großer Massen. Die Märtyrer, die wegen ihres Glaubens an Jesus ihr Leben ließen, fragen Gott, wie lange noch soll das Unrecht unserer Ermordung nicht gerichtet bleiben? In Vers 10 heißt das, bis wann, wie lange? Schon in den Psalmen, dem Liederbuch des Alten Testaments, klingt diese Frage an. Wenn Gott das Unrecht, das seine Leute erleiden müssen, nicht richtet, dann stellt sich eben der Eindruck ein, Gott hat mich verlassen. Selbst Jesus hat das am Kreuz offensichtlich so erlebt. Und dieser Zustand ist unerträglich. Vor allem deshalb, weil für den Gottesnachfolger und für die Gottlosen der Eindruck entsteht, der lebendige Gott greift nicht ein. Entweder will er nicht, dann ist Gott untreu. Oder Gott kann gar nicht einschreiten, dann ist er zu schwach. Und so geht es letztlich um Gottes Ehre und um seinen guten Namen. Doch Gott ist weder schwach noch untreu. Deshalb reden die ermordeten Jesus-Nachfolger in Vers 10 Gott als Herrscher an. Damit ist hier der Hausherr in der Antike gemeint. Ihm gehörten Haus und Hof samt allem Inventar. Und selbst die Bediensteten, die Knechte, zählten als Leibeigene gewissermaßen ebenfalls zu seinem Besitz. Wenn die christlichen Märtyrer nun Gott so anrufen, dann bringen sie damit zum Ausdruck, wir gehören doch durch den Glauben an deinen Sohn zu dir, ganz und gar mit Leib und Seele. Und wer sich an uns vergreift, der tastet doch dich selbst an. Die unschuldig ermordeten Christen betonen in Vers 10 außerdem, Gott ist heilig und wahrhaftig. So hatte sich auch Jesus der Gemeinde in Philadelphia vorgestellt. Heilig ist in der Bibel durchgängig diejenige Eigenschaft Gottes, die immer und immer wieder hervorgehoben wird. Allein im Buch des Propheten Jesaja ist über 60 Mal die Rede davon, dass Gott heilig ist. Später in der Offenbarung wird Gottes Heiligkeit dann auch ganz konkret damit verbunden, dass er den Tod seiner Leute eben doch gerecht richtet. Somit ist klar, Gott ist keinesfalls zu schwach, um das zum Himmel schreiende Unrecht zu richten, den gewaltsamen Tod seiner Nachfolger. Und damit erweist er sich auch als wahrhaftig, denn er steht zu seinen Leuten, er ist treu. So deuten es die Worte der Märtyrer hier schon an, und sie berufen sich darauf, Gott möge doch endlich als Heiliger und Wahrhaftiger einschreiten, ihr erlittenes Unrecht richten. Die schreiende Frage der ermordeten Christen an Gott lautet in Vers 10, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen haben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen? So nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Sehr angemessen werden hier die beiden Begriffe richten und rächen mit Urteil sprechen und zur Rechenschaft ziehen wiedergegeben. Denn darum geht es. Hören wir heute dagegen das Wort rächen, dann schwingt auch meist ein unkontrollierter Zorn mit, der womöglich nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun hat und auch über das Ziel hinausschießen kann. Doch das ist in Vers 10 nicht gemeint. Es geht vielmehr um die beiden Seiten der Rechtsprechung, nämlich einmal darum, die Schuld festzustellen. Das ist das Urteil des Richters. Und es geht um die strafrechtlichen Folgen des Urteils, dass nämlich nach dem Urteil auch die angemessene Strafe durchgesetzt wird. Diese rechtlich geprägten Formulierungen erinnern wohl auch an die furchtbaren Märtyrerprozesse im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Treuen und verlässlichen Bürgern wurden die ungeheuerlichsten Verbrechen angelastet. Dazu traten falsche Zeugen auf und verlogene Richter schlossen sich bereitwillig ihren Lügen an. Deshalb fordern die zu Unrecht hingerichteten Jesusleute jetzt die höchste Instanz dazu auf, ihr Verfahren noch einmal aufzunehmen. Und Gott reagiert unverzüglich. Kaum ist die laute Klage der Märtyrer verklungen, sieht Johannes, da wurde jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben. So heißt es in Vers 11 nach der Einheitsübersetzung. Die verfolgten Christen sind also zu keinem Zeitpunkt von Gott vergessen. Und selbst wenn sie getötet werden, kann sie das nicht aus der Hand des Vaters reißen. Ihr Blut ist Gott stets vor Augen, denn der Altar, an dem Johannes die Ermordeten sieht, steht in der Gegenwart Gottes alle Zeit vor seinem Thron. Die weißen Gewänder nehmen nochmals Bezug auf die Rede vom Gericht, nachdem es die Märtyrer verlangt. Wie damals üblich, mussten die getöteten Jesusleute wohl zu ihrem Schauprozess in Schwarz erscheinen, die Farbe der Angeklagten zur Zeit der Antike. Doch nun heißt es, Gott korrigiert das falsche Urteil und kleidet seine hingerichteten Leute in Weiß. Denn das ist nicht nur die Farbe des Sieges, sondern auch die der Freigesprochenen. Gott bekennt sich zu denen, die sich treu zu seinem Sohn bekennen. Weiter schreibt Johannes in Vers 11, und ihnen wurde gesagt, sie sollten noch kurze Zeit ruhen. Oft bedeutet eine passive Formulierung in der Bibel, dass Gott der Handelnde ist. So auch hier in Vers 11. Wenn Johannes schreibt, ihnen wurde gesagt, dann bedeutet das, Gott sagte zu ihnen. Und er sagte zu den Märtyrern, sie sollen noch eine kurze Zeit ruhen. Dieser Ausdruck bedeutet auch so viel wie abwarten. Dabei geht es Gott wohl auch hier darum, die zumindest aus Gottes Sicht kurze Zeit der Endzeit noch abzuwarten. Schließlich teilt uns Johannes in Vers 11 noch mit, wann Gott sein endgültiges Urteil über die Erde und ihre Bewohner sprechen wird. Da heißt es, bis die volle Zahl erreicht sei durch den Tod ihrer Mitknechte und Brüder, die noch getötet werden müssen wie sie. Dem Gipfel des Unrechts, nämlich die Ermordung der Nachfolger Jesu, setzt Gott eine eindeutige Grenze. Diese Grenze nennt Gott in Vers 11 die volle Zahl. Wir erfahren hier keinen genauen Zahlenwert, und darum geht es Gott wohl auch gar nicht. In seiner Geduld wartet Gott darauf, dass sich noch mehr Menschen zu ihm einladen lassen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Davon sprach Jesus sehr deutlich. Für die Endzeit gilt, allen Völkern muss zuerst das Evangelium verkündigt werden. Wegen dieser Geduld Gottes und seinem Willen, dass Menschen gerettet werden, wartet er noch ab und sendet noch mehr Zeugen seiner Liebe in die Welt. Und alle dürfen getröstet sein durch diese Vision vom fünften Siegel. Alle Christen sind in Gottes Hand. Immer. Auch diejenigen, die leiden oder gar getötet werden. So kommen wir jetzt zur Vision des sechsten Siegels. Dazu hören wir in den Versen 12 bis 17, und ich sah, als das Lamm, also Jesus, das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Beben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Diese Vision zum sechsten Siegel, das Jesus öffnet, gleicht bis in die Formulierungen hinein jenem Abschnitt aus der großen Endzeitrede Jesu, die er seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Nachzulesen in den Berichten über Jesus, den Evangelien. Dabei entsprechen die Verse 12 bis 17 hier jenem Abschnitt in der Endzeitrede Jesu, in dem er das Ende der Endzeit beschreibt, also das Ende dieser Welt, unmittelbar bevor er zum zweiten Mal sichtbar wiederkommt. Johannes schildert hier in Vers 12 eine Sonnen- und Mondfinsternis. Er sieht die Sterne stürzen und schreibt von einem gewaltigen Beben, das sich wohl auf den gesamten Kosmos bezieht. Die gleichen Ereignisse nennt Jesus gegen Ende seiner Endzeitrede. Und unmittelbar danach spricht er davon, wie er mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, und zwar sichtbar für alle Welt. Die Verse 15 bis 17 berichten uns von der panischen Angst der Menschen auf der Erde, von der Jesus auch schon zu seinen Jüngern sprach. Die Entsprechungen sind nicht zu übersehen, auch wenn manche Ausleger versuchen, sich dagegen zu wehren. Johannes greift bei seinen Formulierungen in den Versen 12 bis 17 auffallend häufig Ausdrücke auf, mit denen im Alten Testament vom Tag des Herrn gesprochen wird. Wem diese Aussagen des Alten Testaments und der Endzeitrede Jesu vertraut waren, dem konnte Folgendes kaum entgehen. In den Versen 12 bis 17, der Vision vom sechsten Siegel, ging es um die allerletzten Zeichen, die den Untergang der Welt einleiten. Dabei sieht Johannes hier nichts grundlegend Neues. Doch Jesus zeigt ihm an, der schon längst angekündigte Tag Gottes, an dem er Gericht hält, dieser Tag wird nun von dem Lamm heraufgeführt, vom Sohn Gottes, der sich geopfert hat. Denn Jesus ist die Klammer um die ganze Vision vom sechsten Siegel. Wer öffnet das Siegel? Dazu hören wir in Vers 12, »Und ich sah, das Lamm öffnete das sechste Siegel.« Da entstand ein gewaltiges Beben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, und der ganze Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde. Es ist also Jesus, der diese kosmischen Ereignisse in Gang bringt. Und Jesus schließt das alles auch ab mit seinem Gericht, wie es in Vers 16 heißt. Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Auch hier ist der Zorn Jesu kein ungezügelter Wutausbruch. Vielmehr ist das der Ausdruck für sein gerechtes Strafgericht, das unparteiisch richtet und diese Strafe auch vollstreckt. Was das konkret bedeutet, hören wir noch im Verlauf des Buches. Das Gericht Jesu ist jedenfalls unausweichlich. Deshalb, liebe Hörer, ertönt sein Ruf auch an Sie. Kehre um und glaube an die gute Nachricht von Jesus. In dieser Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel haben wir das Ende von Kapitel 6 im Buch der Offenbarung erreicht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Anfang von Kapitel 7. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.